Schwache Muskeln, Magen-Darm- oder Atemwegsbeschwerden. Schmerzen. Immer. Mal mehr, mal weniger schlimm. Könnt ihr euch das vorstellen? Vielleicht betrifft es euch sogar. Vielleicht gehört ihr zu den über 6 Millionen Menschen in Deutschland, bei denen der eigene Körper zum Feind wird. Und zwar genau der Teil, der eigentlich alles Feindliche bekämpfen sollte. Dieser Teil des Körpers kämpft aber in den eigenen Reihen. Richtet sich gegen körpereigenes Gewebe. Das Immunsystem. Autoimmunerkrankungen zu behandeln, funktioniert mit Medikamenten, die das Immunsystem unterdrücken. Damit sind zwar die permanenten Symptome mehr oder weniger unter Kontrolle, aber es ist auch verdammt gefährlich. Denn wenn die Abwehr lahmgelegt wird, wehrt sie logischerweise auch nichts mehr ab, was wirklich feindlich ist. So können eigentlich harmlose Infektionen lebensbedrohlich werden und Impfungen keinen Schutz bieten. Das zu ändern, Menschen mit den meist unheilbaren Erkrankungen das Leben erträglicher zu machen, das ist die Mission von Dr. Dr. Theresa Grahlmann. Die forschende Ärztin leitet die Forschungsgruppe Translationale Immunologie am TwinCore in Hannover, einem gemeinsamen Forschungsstandort des Helmholtz-Zentrums für Infektionsforschung und der Medizinischen Hochschule Hannover. Hier kann ganz nah an den Betroffenen erforscht werden, welche Mechanismen genau hinter speziellen Autoimmunerkrankungen stecken und wie man Medikamente und Impfstoffe für Betroffene verbessern kann. Und darüber spreche ich jetzt mit der Ärztin und Forscherin Theresa Grahlmann. Wie lösen Bakterien und Viren Krankheiten aus? Wie wehrt sich unser Immunsystem dagegen? Und was müssen Wirkstoffe können, um gefährliche Infektionen zu bekämpfen? Am Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung, kurz HZI, wird nach Antworten auf diese Fragen gesucht. Wie diese Forschung funktioniert, wie die Ergebnisse in der Medizin genutzt werden und wer die Menschen sind, die hier forschen, das hört ihr hier bei Infekt, dem Podcast des Helmholtz-Zentrums für Infektionsforschung. Ich bin Julia Dehmann, Biologin und Wissenschaftsjournalistin. Hi! Ja, wir sitzen hier in Hannover. Bei mir ist Dr. Dr. Theresa Grahlmann. Hallo Theresa.
Hi.
Theresa, du erforschst mit deiner Forschungsgruppe Autoimmunerkrankungen. Insbesondere haben wir gerade eben schon mal im Off drüber gesprochen, chronisch-rheumatische Erkrankungen. Bei so einer Krankheit bekämpft ja das Immunsystem den eigenen Körper. Ist das so, kann man das so vereinfacht sagen? Oder ist das zu stark vereinfacht? Und warum macht das Immunsystem das bei manchen Menschen?
Ja, das kann man tatsächlich auf jeden Fall so sagen. Bei Autoimmunerkrankungen, wie du schon ganz richtig sagst, den chronisch-rheumatischen Erkrankungen insbesondere, mit denen ich mich auskenne oder etwas besser als mit jetzt anderen Autoimmunerkrankungen, da ist das so, dass das Immunsystem bestimmte Bestandteile des Körpers erkennt, sogenannte Antigene, und die dann mit einer Entzündung angreift. Ja, das, was es eigentlich machen sollte, um Erreger zu erkennen und zu vernichten, das passiert halt eben dann auch im eigenen Körper, und es werden Organe und Strukturen erkannt und dort wird Entzündung gemacht, wo es eigentlich nicht hingehört oder nicht sein sollte.
Woher kommt sowas? Also welcher Mechanismus steckt dahinter, dass das Immunsystem quasi so fehlgeleitet ist?
Das ist ganz unterschiedlich, je nach der Autoimmunerkrankung. Das ist nicht komplett zu vereinheitlichen. Was man sicherlich sagen kann, ist einerseits, dass eine bestimmte Toleranz, die man sich gegenüber hat, also dem eigenen Körper gegenüber, dass die verloren geht. Die sollte eigentlich aufgebaut sein bei den spezifischen Zellen, die wir haben, die eben sehr, sehr starke Entzündungen auslösen können und sehr gut Erreger abwehren. Und die kann verloren gehen. Warum genau das so ist, das wissen wir bei ganz vielen Autoimmunerkrankungen nicht komplett im Detail. Und dann kann es eben auch nochmal ganz unterschiedliche Faktoren sein und unterschiedliche Zelltypen auch, die beteiligt sind bei den unterschiedlichen Autoimmunerkrankungen.
Okay, spannend. Was sind denn so die häufigsten Autoimmunerkrankungen? Also das, was du so erforschst, oder gibt es welche, die noch viel häufiger vorkommen?
Genau, also es gibt neben den chronisch-rheumatischen Erkrankungen auch so ganz bekannte, wie zum Beispiel den Typ 1 Diabetes. Es gibt relativ häufig autoimmune Schilddrüsenerkrankungen, chronisch entzündliche Darmerkrankungen, ganz viele verschiedene. Dann gibt es noch verschiedene neurologische Erkrankungen, wie zum Beispiel die Multiple Sklerose. Genau, Und bei den chronisch-rheumatischen Erkrankungen, das ist nochmal wieder ein Überbegriff für ganz viele Erkrankungen. Die bekannteste ist sicherlich die rheumatoide Arthritis und die ist auch keine seltene Erkrankung. Die betrifft immerhin 1% der Weltbevölkerung, also ja, jeden Hundertsten. Genau, je älter man wird, desto höher ist die Chance, dass man eine rheumatoide Arthritis entwickelt. Und dann gibt es aber auch eine ganz große Gruppe an sehr seltenen Erkrankungen, die im Endeffekt auch wirklich jedes Organ, was wir haben, betreffen können.
Wie werden Autoimmunerkrankungen behandelt? Da gibt es ja dann bestimmte Medikamente. Und was entstehen möglicherweise auch für Probleme dabei?
Man kann Autoimmunerkrankungen natürlich einerseits sehr breit behandeln. Also das, was man machen muss, ist, man muss das Immunsystem dämpfen. Das kann man einmal mit der großen Keule machen. Das bekannteste ist sicherlich Cortison. Das hat jeder schon mal gehört. So ein bisschen das Wundermittel von allen Rheumatologen, aber auch vielen Hautärzten zum Beispiel, wenn es um entzündliche Hauterkrankungen geht. Cortison hilft fast immer. Es gibt nur eine ganz, ganz kleine Auswahl an Erkrankungen, wo man das nicht nehmen sollte. Es hilft fast immer und vor allem hilft es total schnell. Und deswegen ist das sicherlich bei den allermeisten Autoimmunerkrankungen erstmal das erste Mittel der Wahl, mit dem man anfängt. Und dann haben wir aber Gott sei Dank in den letzten Jahren ganz enorme Fortschritte gemacht, das Immunsystem sehr spezifisch und wirklich sehr spezifisch einzelne Bestandteile zu modulieren. Wir nennen die neueren Medikamente auch gar nicht mehr immunsuppressiver, sondern eher immunmodulierende Medikamente. Mhm. Wir können ganz viele einzelne Botenstoffe einzeln herausfiltern und wegnehmen, können ganz einzelne Rezeptoren blockieren, ganze Zelltypen sogar wegnehmen. Ja, das kann man sehr gut machen, wenn man eben genau weiß, an welcher Stellschraube man drehen muss bei dem jeweiligen Patienten.
Weil das große Problem ist ja sonst, das ganze Immunsystem ist quasi unterdrückt und man ist dann anfälliger für Infekte oder auch dafür, dass diese Infekte dann auch schlimm werden. Ne?
Absolut richtig, genau. Wenn man natürlich sehr breit unterdrückt, wie mit Cortison, dann läuft man in das Problem, dass die Patienten deutlich infektanfälliger sind, auch für Infektionen, die für uns normal immunkompetente, gesunde Menschen gar keine Probleme machen, sogenannte opportunistische Infekte. Dann gibt es noch andere sehr breite Immunsuppressiva, mit denen wir beginnen zu therapieren, wenn Patienten sehr schwer betroffen sind. Das sind zum Beispiel Chemotherapeutika, die ganz breit einfach die Vermehrung von auch Entzündungszellen komplett unterdrücken. Auch da, die haben natürlich extreme Nebenwirkungen, aber sind auch extrem immunsuppressiv. Das Problem bei häufigen Infekten ist nicht nur natürlich der Infekt an sich, aber auch, dass jede Art von Infektion wieder die autoimmune Entzündung so ein bisschen mitnehmen kann und die Patienten dann eine Exazerbation entwickeln, also eine Verschlechterung auch der Autoimmunität.
Okay, dann sind ja diese neueren Medikamente wirklich eigentlich ein richtiger Gamechanger, ne? Kann man schon so sagen. Wo setzt du denn da mit deiner Forschung an?
Einerseits möchten wir vor allem verstehen, das habe ich eben noch nicht erwähnt, auch wenn man Patienten mit Autoimmunerkrankung gar nicht behandelt, wenn man ihnen kein immunmodulierendes oder suppressives Medikament gibt, wissen wir, dass bei fast all diesen Autoimmunerkrankungen die Patienten eine deutlich schlechtere Abwehr gegen Infekte haben. Ich erkläre das immer so ein bisschen plakativ und sage, wenn das Immunsystem damit beschäftigt ist, gerade Blödsinn zu machen, also eine Autoimmunität, dann kann es sich auch nicht adäquat mit einer Infektabwehr auseinandersetzen. Mhm. Und das sehen wir tatsächlich auch bei den Patienten im täglichen Alltag. Das heißt, wir wollen in unserer Forschergruppe gerne versuchen zu verstehen, wo genau das Problem ist, also welche Mechanismen bei diesen chronisch-rheumatischen Erkrankungen, die wir erforschen, dafür verantwortlich sind, dass die Patienten auch eine schlechtere Infektabwehr haben. Und dafür muss man zum einen natürlich besser verstehen, was eigentlich schiefläuft bei diesen Autoimmunerkrankungen, was genau das Problem ist und wie das Immunsystem fehlgeleitet ist. Zum anderen aber auch die Medikamente besser verstehen und schauen, wenn man nämlich eingreift. Ich hatte ja gesagt, wir können sehr spezifisch einzelne Bestandteile verändern. Wenn man das tut, hat das aber häufig einen Rattenschwanz zur Folge von anderen Reaktionen, weil das Immunsystem wirklich ein Netzwerk ist, was sehr fein aufeinander abgestimmt ist. So selbst wenn wir sehr spezifisch nur einen Teil ausschalten, muss das nicht heißen, dass nicht auch andere Teile dann betroffen sind. Und das wiederum müssen wir besser verstehen, um natürlich dann den Patienten auch besser zu helfen, ihre Infekte wieder abwehren zu können.
Ja, macht total Sinn. Also wenn man sich vorstellt, irgendwie, also als würdet ihr versuchen oder zumindest dahinter zu kommen, wie können wir das Immunsystem vielleicht umerziehen? Es ist irgendwie auf die schiefe Bahn geraten. Wie kriegen wir das wieder, dass es die richtigen, dahin, dass es die richtigen Teile angreift? Ja, spannend, sehr, sehr spannend. Ich stelle bei meinen Recherchen immer wieder fest, oder ne, es wird so kommuniziert, auch in der Öffentlichkeit oder in Artikeln, dass Autoimmunerkrankungen zunehmen grundsätzlich. Ist das wirklich so und wenn ja, warum?
Ja, das ist tatsächlich so, das kann man so sagen. Das sehen wir vor allem in alternden und industriell entwickelten Populationen. Zum einen liegt es natürlich daran, dass wir älter werden. Das heißt, wir überleben länger und haben dadurch prinzipiell eine erhöhte Chance, gerade Erkrankungen, die im Alter vielleicht häufiger auftreten, noch zu bekommen. Zum anderen ist natürlich einerseits die Awareness besser geworden, aber auch die Diagnostik. Wir können viel mehr dieser Erkrankungen jetzt früher und besser diagnostizieren. Das heißt, automatisch treten dann natürlich auch mehr auf.
Also man erkennt mehr sozusagen.
Man erkennt sie besser, genau, und stellt überhaupt die Diagnose. Im Endeffekt wird ja die Anzahl der gestellten Diagnosen gezählt. Mhm. Und wenn wir sie besser finden und benennen können, dann hat man natürlich am Ende auch eine größere Anzahl dieser Erkrankungen. Zum anderen ist es so, dass natürlich verschiedene Umweltfaktoren eine Rolle spielen, die wir teilweise noch nicht ganz kennen. Ein ganz klarer, den man benennen kann, ist Rauchen zum Beispiel. Mhm. Ne? Rauchen triggert Entzündungen bei vielen Erkrankungen. Es gibt einzelne Autoantikörper bei bestimmten rheumatischen Erkrankungen, die nur entstehen bei Rauchern oder ganz massiv nochmal verstärkt werden durch das Rauchen. Das ist ganz spannend. Und nicht zuletzt, was wir auch beobachtet haben jetzt in der Pandemie, auch eine große Infektwelle, wie wir sie jetzt erlebt haben, hat tatsächlich die Anzahl der detektierten Autoantikörper erhöht. Also wir haben jetzt einige Verdachtsdiagnosen für Autoimmunerkrankungen, von denen wir jetzt aktuell noch nicht ganz genau wissen, ob die im Endeffekt ausbrechen. Wir messen aber etwas im Blut, was ein Hinweis darauf ist. Und das ist sehr stark passiert nach Covid-Infektion, nach SARS-CoV-Infektion.
Das heißt, ich gehe noch mal so ein bisschen zurück. Wodurch entsteht das? Also gibt es irgendwie genetische Faktoren? Gibt es eben vielleicht, auch du hast gerade gesagt, es gibt Umweltfaktoren oder Infekte, also kann eben auch eine Infektion irgendwie eine Autoimmunerkrankung auslösen?
Genau, also entstehen tun sie zu einem ganz enormen Anteil sicherlich einmal durch eine genetische Prädisposition, also nicht unbedingt monogenetisch. Das bedeutet, es gibt nicht ein spezielles Gen, was wir identifizieren können. Das gibt es auch durchaus. Also wir haben durchaus einige Patienten, wo wir genau sagen können, dieses Gen ist verändert, deswegen haben sie die Erkrankung. Das ist aber eher ein seltener Fall. Mhm. In den meisten Fällen ist es eher so, dass wahrscheinlich einfach durch einen dummen Zufall verschiedene Faktoren von beiden Elternteilen zusammengekommen sind, die dafür sorgen, dass eben genau diese Immuntoleranz nicht so optimal funktioniert, wie sie funktionieren sollte. Der Auslöser im Endeffekt, ob man dann jetzt eine Autoimmunerkrankung entwickelt oder nicht, ist wahrscheinlich eine Abfolge dann von verschiedenen Entzündungsereignissen, die man im Laufe des Lebens hat. Und das sind natürlich in den meisten Fällen Infektionen.
Also spricht mal wieder dafür, es ist jetzt nicht so sinnvoll, sich jeden Infekt irgendwie einzufangen, ne?
Genau.
Also Infektionsschutzmaßnahmen sind nach wie vor wichtig. Wenn ich zum Beispiel im Zug fahre und merke, da sitzen sehr, sehr viele Leute, der ein oder andere hustet, vielleicht dann doch mal eine Maske aufziehen.
Ja. Auch durch dieses molekulare Mimikry, also quasi Erreger, die Strukturen nachbilden, die sie vielleicht einerseits schützen sollen, von dem Immunsystem erkannt und angegriffen zu werden, die andererseits aber dann dafür sorgen, dass wir sie doch erkennen, können dafür sorgen, dass danach die Bestandteile des Immunsystems, die eigentlich den Infekt abgewehrt haben, sich daraufhin gegen den Körper wenden, weil er sehr ähnlich aussieht in dem Fall. Mhm. Ich hoffe, dass es so einigermaßen bildlich erklärt.
Ja, doch, auf jeden Fall. Aber das macht das Ganze natürlich echt nochmal sehr viel komplizierter und schwieriger. Insofern gehen wir mal wieder zurück zu deiner Forschung. Was möchtest du damit erreichen?
Das, was wir bei uns im Labor erreichen wollen, wir haben ja diese ganz enge Verbindung wirklich von den Patienten zum Labor. Mhm. Das heißt, die Forschung ist ganz klar bestimmt durch den Wunsch, die Behandlung und die Lebensqualität der Patienten direkt zu verbessern. Also wir versuchen gerade natürlich, indem wir uns anschauen, wie wir ihren Schutz vor Infektionen verbessern können, versuchen wir ihnen damit direkt zu helfen. Das ist sicherlich die direkte Motivation.
Also geht so ein bisschen in die Richtung personalisierte Medizin.
Genau, das kann man sicherlich sagen. Zum einen natürlich auch mit der Idee, dass man wenn wir besser verstehen, wo eigentlich der Knackpunkt ist der eigentlichen Erkrankung, dass man da noch spezifischer ansetzen kann. Zum anderen, wenn man die Medikamente besser versteht und versteht, an welchen Stellschrauben man eben wirklich dreht, auch da natürlich ihre Infektabwehr zu verbessern, aber natürlich auch ihre Grunderkrankung und damit direkt ihre Lebensqualität. Und genau personalisiert ist das. Was wir dafür noch brauchen, was ich noch gar nicht erwähnt habe, aber was sehr, sehr wichtig ist, ist auch eine bessere Diagnostik. Also das fehlt tatsächlich aus meiner Sicht noch so ein bisschen auch bei den Patienten mit chronisch-traumatischen Erkrankungen, wirklich genau die einzelnen Unterschiede der Erkrankungen zu definieren, um danach dann natürlich auch personalisiert behandeln zu können.
Genau, also einfach spezifischer. Du arbeitest ja als Clinician Scientist am Twin Core. Also das heißt, du bist forschende Ärztin. Du hast das gerade eben schon mal beschrieben, ihr seid ganz nah an den Patienten und Patientinnen dran. Wie sieht denn so dein Arbeitsalltag aus? Also was unterscheidet dich von einer reinen Wissenschaftlerin und auch von einer reinen Ärztin?
Ganz praktisch natürlich ist der Arbeitsalltag geteilt. Je nachdem, wo ich gerade eingesetzt bin in der Klinik, bin ich vormittags bei den Patienten und sehe sie ganz normal in der Ambulanz oder auf der Station. Und nachmittags bin ich dann im Labor und bespreche mit dem Team, wie wir weitermachen. Wir schauen uns Experimente an und planen die nächsten Studien. Was, glaube ich, uns von der Herangehensweise so ein bisschen unterscheidet, ist einerseits, dass wir jeden Tag wirklich die Patienten sehen und dadurch auch ganz klar die Probleme erkennen können, die sie aktuell haben, die Probleme mit der Erkrankung an sich, wo es da noch Verbesserungsmöglichkeiten gibt, die Probleme mit den verschiedenen Infektionen und natürlich die Probleme mit den Medikamenten, die sie nehmen und den Nebenwirkungen auch, die dann auftreten. Zum anderen sehen wir die Patienten aber auch natürlich mit einem wissenschaftlichen Blick. Also ich sehe sie nicht nur als Ärztin, sondern ich schaue schon wirklich genau, gibt es Probleme, die ich wissenschaftlich angehen kann und wo ich sozusagen einen Lösungsweg beschreiten könnte eventuell.
Dann frage ich mal, also im Grunde genommen hast du es gerade auch schon so ein bisschen gesagt, aber was sind so wirklich die Vorteile von dieser Kombination aus einem Forschungszentrum und der medizinischen Hochschule? Das muss man vielleicht nochmal kurz sagen, ne? Das Twin Core ist ja quasi so diese Mixtur. Ne?
Einerseits natürlich ganz klar auch die räumliche Nähe. Ich kann von A nach B laufen mit Proben. Ich kann relativ schnell im Labor sein, wenn wir zum Beispiel eine wirklich wertvolle Probe zum Beispiel abgenommen haben. Wir schauen in unserer Arbeitsgruppe sehr, sehr spezifisch uns die Entzündung in einzelnen Geweben an. Das bedeutet nicht nur im Blut, sondern wirklich am Ort, da wo die Entzündung auch passiert. Und da mit einem großen Fokus einerseits auf der Haut, aber andererseits auch auf der Lunge. Weil das eben Bereiche sind, die einerseits an der Oberfläche sind, das heißt sehr gerne von Infekten betroffen sind. Andererseits aber auch bei eben diesen chronisch-rheumatischen Erkrankungen sehr häufig entzündet und betroffen sind. Das heißt, wir schauen direkt zum Beispiel in Lavagen von Lungenspiegelungen oder auch in Hautproben. Und diese Proben müssen natürlich extrem schnell im Labor ankommen und dort verarbeitet werden. Und sie sind natürlich auch besonders wertvoll, weil die Patienten zugestimmt haben, wirklich bei einer Untersuchung, teilweise sogar nur für unsere Studie, eine Hautprobe zu spenden. Und dann brauchen wir natürlich einen optimalen Arbeitsablauf, damit das auch gut funktioniert und wir dieser Probe auch gerecht werden.
Das ist ja wirklich spannend und auch wirklich gut von den Patienten. Also klasse, dass sie da mitmachen, aber die profitieren ja wahrscheinlich auch direkt davon. Das ist, glaube ich, auch so diese Kombination. Ne?
Das hoffen wir, dass wir schnell genug sind, dass natürlich alle Patienten, die wir jetzt einschließen, auch vielleicht selber noch zumindest ein wenig davon profitieren. Ja,
das Twin Core, das hat sich ja translationale Infektionsforschung auf die Fahne geschrieben. Was genau heißt das? Vielleicht auch wirklich jetzt in dem Zusammenhang mit deiner Forschung und welche Vorteile auch gesamtgesellschaftlich kann dieser Ansatz bieten?
Translational beschreibt im Endeffekt ja die Verbindung, oder man kann das auch übersetzen mit from bench to bedside, also von der Arbeitsbank im Labor direkt ans Krankenbett. Das ist ja praktisch der Prototyp von dem, was wir als Clinician Scientists tun. Wir arbeiten da eben auf beiden Seiten und mit einem ganz klaren Blick auch aus beiden Seiten. Ich denke, dass es gesamtgesellschaftlich super wichtig ist, genau diesen Blick zu haben und nah an den Patienten auch dran zu sein. Einerseits natürlich, um wirklich genau diese Probleme zu sehen und sie dann zu erkennen. Andererseits aber natürlich auch mit diesem ganz tollen grundlagenwissenschaftlichen Hintergrund und der Möglichkeit, überhaupt wirklich sehr, sehr gute Forschung machen zu können. Und das geht sicherlich nicht nur ganz alleine an der Klinik. Dazu braucht es eben auch so ein ganz spezialisiertes Institut und auch im Hintergrund ein Team an Menschen, die absolute Spezialisten auf ihrem Gebiet wiederum sind. Ich glaube, das, was Translation für mich auch sehr bedeutet, ist tatsächlich das Netzwerk, dass man einerseits in der Klinik das ganz große Netzwerk hat, die einzelnen Patientengruppen zu sehen, aber auch die Spezialisten für zum Beispiel die Organbeteiligungen zu sehen und mit denen sprechen zu können. Zum anderen aber auch eben dieses fantastische wissenschaftliche Netzwerk mit neuen Methoden, mit wirklich State-of-the-Art-Methoden, die man so alleine überhaupt nicht zusätzlich anwenden könnte. Ne? Mhm. Und dadurch, dass man an der Bindestelle ist, hat man den Einblick in beide Welten, aber man hat auch natürlich das Netzwerk im Hintergrund, kann sehr schnell mit den Leuten reden, ins Gespräch kommen, sie aber auch untereinander vernetzen. Ich glaube, das ist so das, was ich an dieser Schnittstelle so besonders finde, dass man einfach wirklich sehr, sehr gut diese Welten verbinden kann und auch eben die Profis, die jeweils nur auf der einen Seite stehen innerhalb der Klinik oder der Wissenschaft.
Ja, spannend. An dieser Stelle möchte ich mal einen kurzen Tipp für unsere Zuhörenden geben. Ich habe ja auch schon mal mit anderen Forschern und Forscherinnen des TwinCore gesprochen in diesem Podcast, nämlich mit Professor Thomas Pietschmann in der Folge von Mai 2024. Er ist nämlich der Leiter des Instituts für experimentelle Virologie am TwinCore. Und in der Folge vom Januar 2025 habe ich mit Professor Susanne Häusler gesprochen. Sie forscht am TwinCore zu Krankenhauskeimen und leitet eben hier auch die Forschungsgruppe Molekulare Bakteriologie. Hört unbedingt mal in die beiden Folgen rein. Ich fand es super spannend, die Gespräche, und es sind wirklich beides auch wieder sehr, sehr wichtige Themen, wo man auch wieder merkt, wie wichtig es ist, eben Forschung und Klinik miteinander zu verbinden. Zum Schluss würde ich jetzt gerne von dir noch, liebe Theresa, ein kleines Fazit hören, vielleicht so ein bisschen als Take-Home-Message für unsere HörerInnen. Kann man zusammenfassen oder kann man überhaupt was dazu sagen, was jeder und jede einzelne von uns auch selbst vielleicht tun kann, um das Risiko für Autoimmunerkrankungen zu verringern?
Ja, natürlich nur eingeschränkt, weil gegen die oder für diese genetische Prädisposition kann man natürlich nichts machen. Mhm. Man hat die Gene, die man abbekommen hat. Was man machen kann, aber ist tatsächlich natürlich eine Infektprophylaxe, also entzündliche Trigger meiden, sich impfen, um quasi nicht sich den schweren Infekten auszusetzen, die natürlich alle an dem Immunsystem manipulieren. Ich glaube, so kann man das sagen, das tun Erreger einfach. Mhm. Zum anderen natürlich prinzipiell darauf achten, dass man gesund ist und die Organe so gut gesund hält, wie es nur geht. Nicht rauchen, haben wir schon angesprochen. Dann natürlich ernährungsmäßig kann man noch darauf achten, dass man sich gesund ernährt. Übergewicht ist etwas, was durchaus auch eine Entzündung triggern kann. Mhm. Viel bewegen, gesund bewegen, im gesunden Maß, sage ich mal. Extremsport ist sicherlich auch für die Gelenke nicht perfekt, gerade wenn wir über rheumatische Erkrankungen reden. Aber quasi sich gesund halten in einem Normalgewicht. Ernährungsmäßig empfehlen wir eigentlich immer eine mediterrane Kost. Gemüsereich, ungesättigte Fettsäuren reich und fleischarm.
Super, da konnten wir, glaube ich, alle noch mal einiges mitnehmen. Vielen, vielen Dank dir für das echt spannende Gespräch. Infekt ist ein Podcast der Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung GmbH Braunschweig, produziert von TVN Corporate Media, Creative Producer Rolf Rosenstock. Ich bin Julia Demann und das war die 5. Folge unserer 2. Staffel. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao.